Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die Kinderdocs. Unsere beiden Kinderdocs sitzen bei mir hier in unserem Studio am Großen Burster in der Abendblatt-Redaktion in Hamburg. Und es sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg. Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohluft hier in Hamburg. Und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Herzlich Hallo Insa.
Willkommen. Hallo. Wir haben einmal gesprochen in einer früheren Folge über das Einschlafen und Durchschlafen, das die kleinen Kinder so im ersten Lebensjahr oder im zweiten spätestens lernen müssen. Jetzt geht es heute um die Schlafstörungen älterer Kinder.
Ja, wir haben gedacht, wir fangen mal damit an, dass es sehr unterschiedliche Schlaftypen gibt. Und zwar gibt es ja, das kennt fast jeder, die Lerchen und die Eulen. Und die Lerchen sind Menschen, die sehr früh fit, wach werden, sofort aus dem Bett springen können, die sehr schnell hochfahren, aktiv sind, also sozusagen das Gegenteil eines Morgenmuffels. Und die dann aber dafür abends auch relativ früh zur Ruhe kommen und recht früh ins Bett gehen. Davon gibt es, das ist die nicht so stark ausgeprägte Form von Schlafen. Dann gibt es am anderen Ende vom Spektrum die Eulen. Und die Eulen sind halt die Menschen, die sehr nachtaktiv sind. Die bleiben abends lange wach und können auch bis spät in die Nacht gut arbeiten, schlafen dann aber morgens gerne lange und kommen auch frühmorgens nicht so gut aus dem Bett. Und es ist so, dass selbst wenn man jetzt ein Kind hat, das eigentlich eine Lerche ist, man damit rechnen kann, dass es, wenn es ein Teenager wird, ist dann vorübergehend zu einer Eule konvertiert.
Das kann ich bestätigen.
Weil es tatsächlich so ist, dass in dieser Entwicklungsphase, die wir Adoleszenz nennen, wo das Gehirn sich sozusagen weiter anpasst, vom Kind zum Erwachsenen werden, die Kinder in aller Regel Eulen sind. Weshalb es ja auch immer wieder diskutiert wird, dass um 8 Uhr morgens eine Mathearbeit zu schreiben eigentlich unfair ist.
Oder sogar der Schulanfang um 8 Uhr gar nicht so günstig.
Ja, genau. Also dass man eigentlich später anfangen müsste, weil man den Rhythmus der älteren Schulkinder eigentlich gar nicht gerecht wird. Und wie wir es auch schon bei den kleinen Kindern erzählt haben, ist nicht nur der Schlaftyp unterschiedlich, sondern auch, wie bei uns Erwachsenen, der Schlafbedarf ist sehr, sehr verschieden. Und das ist nachher nochmal wichtig, wenn wir über die Einschlafstörungen sprechen. Man kann nämlich durchaus den Schlafbedarf eines Kindes überschätzen. Und es gibt in einer Familie, es ist genetisch festgelegt, ne, ob man jemand ist, der mit 6 Stunden topfit ist oder jemand, der eher 8 oder 10 oder 11 Stunden braucht, je nach Alter. Wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht mal als Richtschnur sagen, dass bei den 6-Jährigen, da ist der Durchschnitt noch bei 11 Stunden immerhin. Und trotzdem gibt es natürlich auch 11-Jährige, die mit 9 Stunden zufrieden sind und 11-Jährige, die 6-Jährige, die 13 brauchen. Und es gibt unter den Teenagern in der Regel so eine Varianz von 7 bis 10 Stunden. Und die meisten brauchen 8 oder 9.
Da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Weil das wieder eine ganz besondere Altersgruppe ist, da geht es ja nicht nur um den Nachtschlaf, sondern das ist eine Altersgruppe, die aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen die Dinge als sehr anstrengend, also ihren Alltag oft als anstrengend erleben und einfach nochmal doch ein großes Mehr an Schlafbedarf haben, was sie natürlich nicht abends oder nachts irgendwie sich ermöglichen, denn wer geht dann schon mit 15 irgendwie gerne um 8 ins Bett? Niemand. Aber es ist normal, dass diese Altersgruppe nach Hause kommt aus der Schule und sich erstmal aufs Bett legt und entweder da nur rumliegt und irgendwie so die Zeit verbringt oder auch wirklich nochmal jeden Tag da tatsächlich eine Stunde schläft. Das
Ach,
ist
ehrlich,
normal.
Es gibt sozusagen den Mittagsschlaf der pubertierenden Kinder. Das verlassen sie, wenn sie, weiß nicht, 2 oder 3 Jahre sind, das Thema Mittagsschlaf und das kommt dann nochmal kurz wieder.
Ja, aber das ist ein häufiger Vorstellungsgrund in der Praxis, dass die Eltern mit ihren Teenagern kommen und sagen, irgendwas stimmt nicht. Mein Kind ist immer müde. Mein Kind muss immer sich mittags hinlegen. Ja klar muss er das. Das ist total normal.
Also das muss nicht so sein, ne? Dass wir uns nicht falsch verstehen, aber es wäre normal. Und weil du den Mittagsschlaf gerade angesprochen hast, wir hatten da, glaube ich, letztes Mal beim Schlaf-Podcast schon kurz darauf hingewiesen, das ist ja auch so wahnsinnig unterschiedlich, ne? Es gibt also durchaus Kinder, die mit anderthalb keinen mehr machen und es gibt Kinder, die mit vier noch einen brauchen. Aber man kann schon sagen, dass fast alle Kinder statistisch gesehen im Alter von 5 Jahren keinen Tagesschlaf mehr haben, bis sie eben in den Extrem-Eulen-Zustand und nachtaktiven Zustand des Teenagers übergehen. Da kann es dann wieder mal so einen kleinen Rückfall geben.
Das finde ich total interessant, weil das habe ich wirklich nicht gewusst. Also das kenne ich zwar aus eigener Anschauung mit meinen Kindern, aber ich dachte immer, das wäre ein singuläres Phänomen, dass sie dann einfach nochmal so schlapp sind und so viel Schlaf brauchen.
Ach, wir sagen auch ganz liebevoll, es ist, das sind die Liegenden. Ne? Also
oft, ehrlich gesagt, mit einem digitalen Endgerät in der Hand.
Ja, und das hat sich natürlich schon verändert über die letzten 10, 20 Jahre, muss man sagen. Das natürlich ist das etwas, was du da ansprichst, was auch dazu führen kann, dass man immer schlapp und immer müde ist. Weil man eben immer on ist und dann nachts um 00:30 noch die WhatsApp-Nachrichten alle beantwortet. Ganz, ganz viel das blaue Licht, schlechte Schlafqualität, viel zu spät das Gerät zur Seite gepackt. Dann ist man natürlich auch tagesmüde. Aber das sind so Sachen, die ineinander greifen. Das muss man dann versuchen zu sortieren. Und wir haben gedacht, wir sprechen auch einmal über Einschlaf und einmal über Durchschlafprobleme. Genau. Und bei Einschlafproblemen ist es was Besonderes, weil bei den Einschlafproblemen muss man als allererstes, wenn die da sitzen und sagen, also das Kind kann überhaupt abends nicht einschlafen, muss man als erstes mal fragen, ist das denn tagesmüde? Wenn da so ein 7-Jähriger oder 8-Jähriger sitzt, der abends nicht einschläft, dann muss man ja erstmal fragen, wie geht's denn tagsüber? Liegt der immer morgens in der Vorschule mit dem Kopf auf dem Tisch? Nein, der ist wahnsinnig aktiv, der kommt morgens, springt aus dem Bett, ist den ganzen Tag mega aktiv, spielt immer noch Hockey wie ein Weltmeister oder sowas. Und dann kann man ja schon mal sagen, okay, gucken wir mal, wie viel schläft denn eigentlich dieses Kind, wenn Wochenende ist? Und dann fragen wir ab, wann geht das Kind ins Bett? Wann schläft es normalerweise ein? Wann ist es morgens wieder wach? Dann guckt man sich das an, wie ist es denn am Wochenende? Wenn der vielleicht um 10 ins Bett geht oder um 9:30, wann steht der morgens auf? Und sehr häufig kommt dann raus, dass die Kinder genauso lang schlafen am Wochenende, wenn sie können, wie sie wollen, wie sie es unter der Woche tun. Und da kann man ganz einfach helfen, indem man einfach sagt, guck mal, euer Sohn, der braucht nur 9 Stunden. Der braucht gar nicht 10 oder 11, wie die Schwester das gebraucht hat. Und dann kann man einfach dadurch, dass man erlaubt, dass die dann abends länger lesen dürfen oder so, also eine andere Bett-zu-Bett-Gehzeit haben, da sind die Einschlafprobleme vorbei. Man muss aber sagen, es ist natürlich auch durchaus Kinder gibt, die Sorgen und Nöte haben und dann abends wirklich grübelnd im Bett liegen und einfach nicht zur Ruhe kommen und der Tag lässt sie nicht los. Und da muss man dann gucken, ob man mit den Kindern irgendwie so eine Art Hygiene macht, ja, dass man Dinge, die das Kind beschäftigen, vielleicht nochmal bespricht gemeinsam im Bett. Und bei hartnäckigsten Fällen, das möchten wir auch gern sagen, also wenn man sozusagen als Familie das nicht geregelt bekommt und es erzeugt Leidensdruck beim Kind, bei der Familie, das Kind ist tagsüber total platt, ne? Da muss man dann auch mal kinderpsychologische Hilfe in Anspruch nehmen.
Es ist ja, glaube ich, so, dass jetzt durch die Corona-Zeit doch da einiges an Belastungen zusammengekommen ist für die Kinder tatsächlich. Mhm. Da ist ja von vielen Dingen wie auch Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen die Rede, aber eben auch von Schlafproblemen, glaube ich. Das hat sich noch verstärkt, denke ich.
Ja. Das hat sich verstärkt. Ich glaube, man kann ganz allgemein nochmal vielleicht als Ratschläge den Eltern mit auf den Weg geben, dass die Kinder tagsüber tatsächlich sich viel bewegen sollen, dass die wirklich am besten wirklich Sport machen, 2-3 Mal die Woche, aber eben ihre alltäglichen Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bestreiten. Das ist ganz, ganz hilfreich, wenn man körperlich müde ist, als wenn man den ganzen Tag irgendwo nur rumgesessen hat und eben gar nicht so richtig ausgepowert ist. Dass sie darauf achten, dass sie nicht noch die Pizza direkt irgendwie 10 Minuten vorm Schlafen gehen irgendwie essen. Niemand kann schlafen, wenn der Bauch so voll ist. Dass man keine Cola abends trinkt, sollte selbstverständlich sein, ist es aber nicht. Ja, also dass man auch dann diese Dinge denkt, dass man eben auch eine schöne Schlafumgebung schafft und dass man vor allem diesen Druck nimmt, du musst jetzt schlafen, niemand muss jetzt schlafen. Dann wird eben noch gelesen oder ein Hörbuch gehört, eben so für die Grundschulkinder, womit man einfach so ein bisschen auf andere Gedanken kommt, damit man aus dieser Schleife, Dauerschleife, ich muss, dann kann nämlich niemand schlafen.
Vor allen Dingen macht das die Kinder total fertig und ich weiß nicht, ob unter den zuhörenden Eltern vielleicht auch welche sind, die selbst Schlafstörungen hatten oder haben. Und ich kann da sozusagen aus Erfahrung sprechen. Und wenn man dort liegt und sagt, oh mein Gott, ich müsste eigentlich schlafen, morgen ist so ein wichtiger Tag und ich muss so früh raus und ich muss funktionieren, fühlt man sich ganz schlecht, wenn man nicht einschlafen
dann
kann.
Dann ist man noch
wenn
zusätzlich man, unter Druck
genau,
und gestresst.
Wenn man aber ganz entspannt da liegt und sagt, so, ich ruhe mich jetzt aus, irgendwann werde ich schon schlafen, dann geht es einem damit viel besser. Und das muss man den Kindern auch nehmen, diesen Druck, dass jetzt um eine bestimmte Uhrzeit einfach dieses Kind zu schlafen hat. Ne?
Also die Kinder sind gestresst, wenn sie zu uns kommen. Die sagen wirklich, ich kann aber nicht und ich weiß, ich muss. Und also diesen Druck müssen wir nehmen. Und das Gleiche gilt ja auch für die Durchschlafstörung.
Kann ich da noch ganz kurz zum Einschlafen, ganz kurz, weil wir ja tatsächlich auch manchmal ganz gute Erfahrungen damit haben, so ungefähr ab 8 Jahren kann man kinderautogenes Training lernen, man kann andere Entspannungsverfahren wie ein Kinderversion von Muskelrelaxation nach Jakobson lernen, man kann Traumreisen auf CD oder DVD bekommen, also es gibt auch so Entspannungsmöglichkeiten, die man mit den Kindern üben kann, die es ihnen abends leichter machen. Also nicht nur Cola weg, sondern man kann auch tatsächlich so Entspannungshilfen geben.
Du hattest vorhin aus so Beispielen auch aus deiner Praxis erzählt, wie man Eltern oft schon gleich auch die Sorge nehmen kann, weil die Kinder nämlich, wie sich dann rausstellt, eigentlich genug schlafen, weil sie nämlich tagsüber eben fit sind und auch am Wochenende gar nicht mehr Schlaf brauchen. Aber es wird ja auch den anderen Fall geben, dass Kinder tatsächlich zu wenig schlafen, weil sie einfach so, ich sage jetzt mal, nervös sind, so angespannt, vielleicht auch belastet durch irgendwas, was man vielleicht auch nicht sofort ändern kann, dass diese Belastung nicht abstellbar ist. Was kann man denn da tun? Und ist das tatsächlich auch ein Fall für die Kinderärztin, den Kinderarzt?
Ja, wir sind ja die erste Anlaufstelle, deswegen kommen die Familien schon immer zu uns. Und alles das, was wir jetzt so an Empfehlungen hier genannt haben und auch an Einordnung den Kindern und den Eltern gegenüber, also indem wir eben versuchen, diesen Druck zu nehmen, das ist das, was wir ja schon machen können, so vorab. Aber haben wir vorhin schon gesagt, es gibt sicher auch Konstellationen, wo diese Nervosität und vielleicht diese Sorgen doch einen tieferen Grund haben. Und dann ist es schon sinnvoll, auch in solchen Fällen, wenn einfach der Leidensdruck so hoch ist und die Ausweglosigkeit irgendwie so im Raum steht, dass wir dann auch die Kinder- und Jugendpsychologen um Hilfe bitten und mit ins Boot holen.
Ja, also immer dann, wenn die Familie und die Traumreise und die Entspannungstechnik und so das nicht schaffen.
Genau, es gibt aber ja genauso auch die Durchschlafstörungen sind nicht ganz so häufig. Also Einschlafstörungen sind sicher das häufigste Problem. Durchschlafstörungen, davon würde man sprechen, wenn man also über eine längere Zeit, mehrere Tage die Woche nachts ein- bis mehrfach wach wird und diese Kinder dann unter Umständen eine halbe Stunde, eine Stunde da wach liegen. Und das ist ja das gleiche Phänomen wie bei diesen Einschlafstörungen. Diese große Sorge, oh Gott, wie soll ich morgen den Tag bestreiten und ich muss doch schlafen und was kann ich jetzt tun? Und auch da versuchen wir zuallererst den Druck rauszunehmen. Man kann ja auch mal sagen, okay, diese Phasen gibt es, ist doch nicht schlimm. Schau mal in deinem Tagesablauf, wo gibt's eine Chance, dass du nochmal eine Pause einlegst und nochmal so ein bisschen irgendwie dich regenerierst. Das ist alles machbar. Claudia hat eine nette Geschichte, ich glaube, die sollte sie mal erzählen, wie sie Eltern und vielen Kindern schon geholfen hat, mit dieser Problematik zurechtzukommen.
Ja, das geht um eine ganz bestimmte Altersgruppe. Die liegt so ein bisschen zwischen den von uns jetzt eben länger besprochenen Schulkindern und den beim letzten Mal besprochenen Kleinstkindern. Das sind nämlich die im Vorschulalter, so die 3- bis 6-Jährigen. Das ist ein Alter, wo Kinder sehr häufig Durchschlafprobleme haben. Und zwar nicht immer, weil sie jetzt irgendwie Albträume haben oder so. Und wo man ihnen sehr helfen kann, weil sie unglaublich suggestiv sind, nennt man das. Also sie glauben noch sehr an magische Dinge, an die magische Kraft der Dinge. Und ich habe tatsächlich, hat Charlotte schon gesagt, erstaunlich häufig schon Patienten mit der Zaubertiermethode helfen können. Und die Zaubertiermethode funktioniert so, dass man, da braucht man fantasiebegabte Eltern, die auch sozusagen bereit sind, sich da richtig reinzuknien. Da geht es im Prinzip darum, dass man sagt, wir finden jetzt ein Tier, ein Kuscheltier, welches magische Kräfte hat. Und zwar ist es ein Tier, das zaubern kann und das Kinder in den Schlaf zaubern kann. Und die sind, da gibt es immer ein Tier für ein Kind. Und dann wird das mit dem Kind praktisch schon mal vorbereitet, dass man sagt, ich habe gehört, es gibt solche Tiere. Meinst du, wir sollten uns mal so eins, sollten wir mal so eins suchen? Vielleicht finden wir eins von diesen Tieren für dich. Und dann das Kind wird natürlich in der Regel sagen, ja. Und Eltern wissen, ob Kinder eher Hasen oder Pinguine oder was auch immer gut finden.
Einhörner.
Und Einhörner und oder Dinosaurier und gehen dann in ein Geschäft, bei das bei ihnen um die Ecke ist und gucken mal, was in der Kuscheltierabteilung so alles gibt. Und dass sie schon mal so eine Idee haben, da sind so ein paar Tiere, die würde mein Kind gut finden. Und dann gehen sie wieder nach Hause und sagen, also ich habe das jetzt rausgekriegt, wo es dieses tolle, zaubernde Tier gibt. Und da gehen wir nächsten Samstag mal zusammen hin und gucken, welches deins ist. Ne? Dass das Kind schon von vornherein weiß, dieses Kuscheltier wird ein Zaubertier sein. Es geht nicht, dass man eins von den 25 Tieren, die schon im Regal standen, plötzlich zum Zaubertier erklärt. Ja, das wird niemals funktionieren. Es muss ja Magie im Spiel sein. Dann geht die Familie dahin und die Mama sagt dann, guck mal, die drei da, die können das. Welches ist deins? Und dann sagt, wird das Kind sich eins aussuchen und das Tier geht nach Hause und ist schon ein Zaubertier. Das ist so wichtig. Man kann das unterstützen, indem man noch dann ein Bild malt, bevor man zu Bett geht, wo dieses Tier drauf ist und das Bett vom Kind und das hängt man dann noch über das Bett. Also möglichst viel Geschichte um dieses magische Tier herum und dann wird eben das Kind ins Bett getan und man sagt, so, und wenn du heute Nacht nicht schlafen kannst, dann drückst du dein, was auch immer, wie auch immer das Tier heißt, und dann kannst du sofort wieder einschlafen, ja? Oder man sagt vielleicht nicht sofort, aber dann wirst du einschlafen. So. Und das ist wirklich erstaunlich, aber ich habe schon zu Charlotte gesagt, ich habe wegen nichts so viele Dankesbriefe bekommen von Familien wie wegen der Zaubertiermethode, weil das wirklich sogar in ganz verzweifelten Fällen erstaunlicherweise häufig unheimlich toll geholfen hat. Und natürlich ist das nicht für jede Familie, aber für viele ist das ein richtig guter Weg und ist es einfach. Man muss eben nur genug Überzeugungskraft einfließen lassen.
Das ist wirklich eine ganz tolle Methode. Super Geschichte, finde ich.
Süße Geschichte, ja. Ja. Ich würde gerne nochmal auf Dinge kommen, auf Phänomene kommen, die auch den Nachtschlaf bei Kindern stören können. Da geht es zum einen um Albträume. Das ist ja wirklich ein relevantes Phänomen. Das ist etwas, was eher in der zweiten Nachthälfte auftritt. Kinder, die verzweifelt rufen oder die Eltern hören schon, dass sie irgendwie schreien, die dann weinend im Bett sitzen, erzählen können, bruchstückhaft, was sie gerade bewegt, was gerade alles so Schlimmes war, mit denen man dann auch am nächsten Tag nochmal in Ruhe über diesen Traum, über den Inhalt dieses Traums auch sprechen kann. Das ist ein total normal vorkommendes Phänomen. Das hat was mit der Verarbeitung der täglichen Ereignisse zu tun. Es können Nichtigkeiten sein, die plötzlich im Traum anders verarbeitet werden. Es ist nie ein Hinweis auf eine seelische Störung, sondern es ist einfach ein ganz normales Phänomen. Ja, nicht nur im Kindesalter, das kennen wir als Erwachsene ja auch, aber eben was schon auch gehäuft im Kindesalter vorkommt.
Und was macht man dann in der Situation nachts? Dann nimmt man die Namen ins eigene Bett?
Der Fels in der Brandung und was
auch
immer.
Oder legt sich zum Kind. Ja. Wenn man kann, legt man sich zum Kind dazu, bis es wieder eingeschlafen ist.
Genau. Und dass man einfach sagt, so, ich bin da und die Welt ist in Ordnung, oben ist unten und oben ist oben und unten ist unten und alles ist noch völlig in Ordnung und nichts ist passiert. So, ne?
Das muss man abgrenzen von einem Phänomen, das fast so häufig ist und dass man Nachtschreckattacken nennt, das ist wirklich für die Eltern richtig gemein, weil das Szenario ist ähnlich, nur zu einer anderen Nachtzeit. Es ist relativ kurz nach dem Einschlafen, so nach 1,5, max 2 Stunden, dass man hört das Kind schreien und wursteln, springt hinzu und wie bei den Albträumen würde es ja schreien, Mama, Mama und in den Arm kommen. In diesem Fall ist es aber so, dass das Kind nicht erreichbar ist. Das heißt, die gestressten Eltern sehen ein mega agitiertes Kind, das anscheinend in Not und Angst ist, das Dinge sieht, das schreit, weint, tobt und können überhaupt nicht helfen. Und das ist für diese Hilflosigkeit, die ist für die Eltern wirklich, wirklich schrecklich.
Weil das Kind nimmt die Eltern gar nicht wahr.
Ja. Das Kind, also die Eltern können es berühren, sie können es auf den Arm nehmen, es wird im Zweifel um sich schlagen, es ist nicht erreichbar. Und für solche Eltern ist es unglaublich wichtig zu wissen, dass zwar sie leiden, aber das Kind nicht.
Auch wenn es so aussieht.
Auch wenn es so aussieht, denn dieser Pavo Nocturnus, da hat das Kind eine komplette retrograde Amnesie, ein schwieriges Wort. Also es hat null Erinnerungsvermögen. Das sind auch die Kinder, da sitzt man morgens am Frühstückstisch und die Eltern sagen, oh, also es war so schrecklich letzte Nacht und so. Und dann sagt das Kind, hä? Das Kind hat absolut gar keine Erinnerung. Es leidet nicht. Sobald dieser, das dauert ein paar Minuten, sobald dieser Zustand maximal 15 vorbei ist, schläft das Kind friedlich ein. Es geht ihm super. Die Eltern stehen schweißgebadet und zitternd daneben. Und es ist deswegen auch sehr wichtig zu wissen, dass das Kind darunter nicht leidet, dass die Eltern nichts falsch gemacht haben, dass sie nichts tun können, dass sie einfach nur sich damit trösten, dass das ein normales Entwicklungsphänomen ist und dass es dem Kind damit gut geht.
Das ist so etwas, was, muss man sagen, typischerweise so im Vorschulalter auftritt. Das ist eigentlich im Grundschulalter dann wieder vorbei. Also es betrifft so die Kindergartenkinder. Und ist eben auch etwas, vielleicht nochmal in Abgrenzung zu den Albträumen, eher erste Nachthälfte.
Ne? Ja, das
so,
hatte ich erzählt, bis anderthalb Stunden nach dem Einschlafen.
Nach dem Einschlafen. Mhm. Genau, und dass das aber eben so etwas ist, was die Kinder eben tatsächlich nicht erinnern. Was sie auch nicht erinnern, ist noch ein drittes Phänomen, nämlich das Schlafwandeln. Und das ist, jeder hat davon gehört, nicht alle haben sowas selber schon mal in der Familie erlebt. Das ist
Habt
aber,
ihr das schon mal erlebt?
Bei uns in der Familie nicht, aber wir hören es von den Patienten regelmäßig.
Ja, genau. Und es ist nicht ganz so häufig wie der Nachtschreck oder die Albträume, aber es ist ein Phänomen, was unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Das reicht einfach von unverständlichem Reden in der Nacht bis hin zu Aufstehen, wirklich durch das Haus gehen. Die Kinder würden auch durch die Tür gehen, die gehen auf die Straße, sind aber völlig also im Schlaf, realisieren überhaupt nicht, was sie tun. Das ist aber etwas, womit die Kinder sich theoretisch ja auch in Gefahr begeben können. Und wenn man ein Kind hat, was dazu neigt und immer mal wieder diese Episoden hat, dass man wirklich dafür Sorge trägt, dass dieses Kind sich nicht verletzen kann. Dass man eben die Türen abschließt, die Fenster abschließt zur Not. Eben.
Treppengitter,
ja, genau,
wie beim kleinen Kind.
Nicht, unterstützen
Messer
kann.
Weglegen in der Küche vermutlich.
Ja.
Oder
ja, Fenster, Oliven abschließt. Warum
naja, so? Messer, also so nicht. Die machen ja im Grunde keine Handlung, sondern sie laufen so rum und erzählen oft dabei. Ne? Mhm. Diese Dinge alle kommen so episodisch vor. Manchmal mehrere Nächte in einer Woche sind betroffen. Manchmal dauert das ein paar Wochen, dann ist es wieder vorbei. Monatelang passiert gar nichts. Aber wenn man eben so ein bisschen drum weiß, muss man einfach Sorge tragen, dass diese Kinder, die schlafwandeln, sicher sind.
Genau, und es ist vielleicht noch wichtig zu wissen, dass das durchaus so ist, dass es Kinder gibt, die haben Albträume, Nachtschreckattacken und Schlafwandeln. Und andere Kinder, von denen man sowas nie mitbekommt. Also es gibt in allen Variationen und Kombinationen kann das vorkommen.
Letzter Punkt, was es auch noch gibt, auch ein Phänomen, Kinder, die abends ins Bett gehen oder nachts aufwachen und Schmerzen in den Beinen haben, sogenannte Wachstumsschmerzen. Mhm. Hat jeder irgendwie schon mal von gehört, sind viele Kinder davon betroffen? Ganz ehrlich, was da so organisch, physiologisch abläuft, das wissen wir gar nicht so ganz genau. Aber es ist ein Phänomen, das es auf jeden Fall so gibt. Auch das ist etwas, was episodisch vorkommt. Manchmal sind mehrere Nächte hintereinander betroffen. Manchmal ist dann wieder wochenlang Ruhe. Diese Kinder weinen und haben wirklich Schmerzen, vor allem in den Beinen und Armen.
Das kann man ein bisschen spezifizieren noch. Und zwar haben die Schmerzen, die sagen Knie oder Fuß. Mhm. Und tatsächlich betroffen sind die Wachstumsfugen der langen Röhrenknochen. Das heißt also vom Schienbein der oberste Teil am Knie und unten vor dem Fuß der unterste Teil vor dem Fußgelenk, weil da eben diese Wachstumszonen sind. Und das ist auch der Grund, warum das nachts ist, weil Wachstum findet mehr in Ruhephasen statt. Deswegen ist ja auch das Zahnen nachts so schlimm. Und deswegen ist das eben schon erklärbar, warum das diese Stellen bevorzugt sind.
Wobei ja ehrlich gesagt da gar nicht in dem Moment wirklich tatsächlich millimeterweise was passiert.
Nee, aber geschieht etwas.
Es geschieht etwas, das wird als sehr schmerzhaft empfunden. Es ist sehr unterschiedlich, was die Kinder dann brauchen. Manche Kinder brauchen einfach nur die beruhigenden Worte der Eltern. Manche sind glücklich über eine Wärmflasche oder eine Massage.
Die meisten wollen mechanische Reibung.
Die wollen einfach, dass die Eltern diese Beine so ein bisschen kneten und massieren. Ganz selten, aber kann es auch mal sein, dass die Kinder tatsächlich ein Schmerzmittel benötigen und das dann auch wirksam ist. Aber diese Kinder, auch ganz typisch, springen am nächsten Morgen aus dem Bett, als wenn nichts gewesen wäre.
Und rennen zum Trampolin und hüpfen da drauf rum.
Immer dann, wenn es Schmerzen gab in der Nacht und Kinder am nächsten Morgen humpelnd aufstehen, dann möchten wir sie sofort in der Praxis sehen.
Dann ist es nicht
die Kinder, die aus dem Bett springen und, wie Claudia sagt, aufs Trampolin hüpfen, kein Problem. Das ist wirklich dieses Phänomen des nächtlichen Wachstumsschmerzes.
Genau, und zur Abgrenzung, Ja, zur Abgrenzung gibt es noch, wenn es jetzt sozusagen mitten am Schienbein eine Stelle gibt, sage ich jetzt mal als Beispiel, und das Kind zeigt 6 Wochen lang immer auf diese eine Stelle, dann ist es auch suspekt. Dann muss man auch mal eine Bildgebung, ja, dann könnte es was anderes sein, dann muss man eine Bildgebung machen. Aber diese Wachstumsschmerzen kommen ja immer und gehen und so. Da sind mal links und sind mal rechts. Und wie gesagt, wie Charlotte schon sagte, die Kinder belasten sich normal.
Ja, das ist total interessant. Ich wusste auch nicht, dass man nachts vor allem wächst. Das war mir total neu.
Ja, wir leider nicht mehr.
Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Eulen vom Anfang und unsere geliebten Pubertiere, die gerade in der Phase dann auch anfangen, wieder deutlich mehr oder etwas mehr Schlaf zu benötigen und vielleicht auch sogar tagsüber ein Nickerchen brauchen. Wann geht das denn vorüber?
Ja, wenn das Gehirn noch ein Schrittchen weitergekommen ist im jungen Erwachsenenalter. Also wenn bei den Studenten ist das teilweise noch so.
Ja, ich glaube immer dann, wenn man sich erlaubt, auf die eigenen körperlichen Signale wieder zu hören, wenn man sie wahrnimmt und auch wieder darauf hören kann. Und wenn es nicht aus Prinzip wichtiger ist, dass man wirklich nicht vor 12 das Licht ausmacht, egal wie kurz dann der Nachtschlaf ist und wie müde man am nächsten Morgen ist.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, liebe Eltern, die ihr zuhört. Und unseren Podcast, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf abendblatt.de. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.